Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Zusätzlich begrüße ich 10 Praktikantinnen und Praktikanten, die im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
arbeiten.
Ich habe jetzt gerade überlegt, was so ein Praktikant tut. Er arbeitet. Also ein herzliches Willkommen an Sie. Danke für die Hilfe, Regierungssprecher.
Sehr gerne.
Dann gibt es aus dem Kabinett keinen Bericht, aber Herr Hebestreit möchte sich zum Jahrestag des Anschlags in Hanau äußern.
Richtig. Vielen Dank erstmal für die nette Begrüßung. Heute jährt sich zum 5. Mal der Tag, an dem in Hanau 9 Menschen brutal ermordet worden sind. Der Täter war erfüllt von Menschenhass und handelte aus rassistischen Motiven. Wir erinnern an Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Karlojan Velko, Vili Virorel Paun, Sadia Neza Hashmi und Fatih Saracoglu. Sie alle wurden aus ihrem Leben gerissen durch eine rechtsextremistische Tat, die uns bis heute erschüttert. Wir denken voller Trauer an die Opfer von Hanau und stehen an der Seite ihrer Familien, ihrer Freundinnen und Freunde, die diesen Verlust ertragen mussten. Zugleich mahnt uns die Tat auch weiterhin entschlossen, gegen jede Form von Rassismus und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Der Kanzler brachte es auf die Formel: Wir können dem rassistischen Hass entgegentreten, geben wir Menschenhass keinen Raum. Soweit von mir.
Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Das ist dazu jetzt, Herr Kollege.
Zum Kabinett in der Tat eine Frage. Es war ja, glaube ich, die letzte Kabinettssitzung vor der Wahl. Können Sie mal ein bisschen atmosphärisch beschreiben, wie das war? Gab es vielleicht sentimentale Szenen, Abschiedsgeschenke?
Also Sie haben recht, es war die letzte reguläre Kabinettssitzung vor der Bundestagswahl, die am kommenden Sonntag, 23. Februar, ansteht. Im Anschluss wird es aber weiter Kabinettssitzungen geben, bis eine neue Regierung, womöglich die alte Regierung, auch im Amt bestätigt worden ist. Die Stimmung schien mir sonnig aufgeräumt, zum Wetter passend, aber mir ist weder große emotionale Aufwallungen begegnet, noch besondere Geschenke oder irgendwas. Was es gegeben hat, ist, dass der Chef des Bundeskanzleramtes, das ist so üblich in der letzten Kabinettssitzung, eine Bilanz der Vorlagen, die bearbeitet worden sind, der Gesetzentwürfe, die verabschiedet worden sind und Ähnliches vorgetragen hat. Das war, glaube ich, der außergewöhnlichste Punkt in dieser Sitzung.
Herr Polanski dazu.
Wie ist denn diese Bilanz dann ausgefallen? Können Sie vielleicht ein paar...
Das ist im Prinzip die Zusammenfassung, wie viele Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht worden ist, wie viele Verordnungen, welches Ressort die meisten Entwürfe gemacht hat. All diese Fragen, also eher Statistik. Ich gehe fest davon aus, dass diese Statistik auch im Nachgang veröffentlicht wird und dann muss ich Sie darauf verweisen. Ich habe sie mir angehört, aber habe es nicht als klausurrelevant betrachtet.
Dann... Ist das jetzt das Richtige?
Eins weiter, genau.
Da.
Genau, dazu.
Junge Welt, helfen Sie bereit mit dem Namen.
Bebenroth. Eine Nachfrage dazu. Was sind denn die wichtigsten Gesetzesvorhaben, die auf dem Tisch liegen geblieben sind?
Die habe ich jetzt auch nicht parat. Ich glaube, dafür habe ich mich zu sehr damit abgefunden, dass die Legislaturperiode jetzt zu Ende geht. Wichtig ist, das haben Sie auch mitbekommen in den letzten Wochen, dass wir sehr gerne noch die Gesetzentwürfe, die das gemeinsame europäische Asylrecht in deutsches Recht überführen würden, dass wir die noch gerne auf den Weg gebracht hätten. Die liegen aber nicht im Kabinett, sondern im Deutschen Bundestag. Das wäre jetzt eines. Ansonsten hätte wahrscheinlich jedes Ressort ein eigenes Projekt, von dem es sagt, das wäre noch schön gewesen, es auf den Weg zu bringen. Aber da habe ich Ihnen jetzt nichts auf meinen Sprechzetteln stehend vorzutragen.
Dann Herr Warweg dazu.
Herr Hebestreit, Sie meinten ja gerade richtig, dass danach das Kabinett durchaus noch tagt, aber dann vermutlich mit kommissarischem Status. Also deswegen hatte diese jetzige Sitzung ja schon noch eine besondere Relevanz. Da würde mich interessieren, gab es denn auch selbstkritische Darlegungen der bisherigen 4 Jahre durch das Kabinett, so im Sinne eines abschließenden Resümee-Ziehens?
Es wurde nicht resümiert und die Regierung ist nicht kommissarisch im Amt, sondern geschäftsführend dann, in dem Moment, wo der Deutsche Bundestag sich konstituiert haben wird, was irgendwann in den nächsten, also in der Regel 30 Tage nach, innerhalb von 30 Tagen nach der Bundestagswahl geschehen wird. Und trotzdem ist die Regierung voll handlungsfähig, das ist so. Und also Wahlen gehören zu Demokratien dazu und ab und zu auch ein Regierungswechsel. Und insofern ist das geübte Praxis. Und da gab es heute jetzt nicht den Grund oder den Zeitpunkt, da besonders selbstkritisch oder besonders frohlockend miteinander umzugehen. Gleichzeitig wissen Sie ja auch, das verfolgen auch Sie, Herr Warwick, dass ein Bundestagswahlkampf geht, in dem das ja auch mit vielen Auseinandersetzungen immer wieder auch kritisch und selbstkritisch auf das, was gelungen ist, aber auch das, was nicht gelungen ist, immer wieder darüber diskutiert wird. Und ich glaube, da gehört es auch letztlich hin.
Dann Herr Polanski nochmal.
Nochmal die Liste, die Sie angeführt hatten zu den Gesetzen, das wäre wirklich interessant. Könnten wir die bekommen? Also welches Ministerium?
Ich setze mich dafür ein. Das Bundeskanzleramt hat das sehr gewissenhaft zusammengetragen. Ich gehe davon aus, dass das veröffentlichbar ist. Sollte ich mich irren, dann sage ich das mit tiefstem Bedauern. Aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Und Frau Lager wird sich da schon mal kundig machen, während wir hier sitzen.
Dann können wir zu weiteren Themen kommen. Feuer frei. Herr Krämer.
Thema Autozölle, die von Trump angedroht werden. Vom Wirtschaftsministerium habe ich dazu schon was bekommen. Deswegen Frage an Sie als Regierungssprecher. Wie bewertet die Bundesregierung die Androhung von Trump, demnächst Zölle von 25% oder rund 25% zu erheben?
Also grundsätzlich ist es so, dass Zollfragen immer gemeinschaftlich in der Europäischen Union behandelt werden. Das ist auch der Ansprechpartner für die amerikanische Regierung in diesem Fall. Und der Bundeskanzler hat verschiedentlich dazu immer wieder gesagt, dass wir besser damit fahren, Handelshürden abzubauen, als neue Handelshürden aufzubauen. Und dass von solchen Zöllen und Gegenzöllen keine Seite wirklich profitiert. Und das ist eine Position, die wir auch immer wieder in der es große Übereinstimmung gibt innerhalb Europas. Und das ist sicherlich auch etwas, was dann die europäischen Institutionen in ihren Gesprächen mit der amerikanischen Seite immer wieder vortragen wird.
Nachfrage. Herr Šefčovič ist ja heute in Washington. Was sind die Erwartungen der Bundesregierung an die Gespräche?
Ich glaube, erstmal ist das erst richtig, Herr Šefčovič in Washington ist. Die sollen jetzt erstmal diese Gespräche laufen und danach werden wir uns darüber informieren und dann werden wir sehen, wie das weitergeht.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Warwick, neues Thema.
Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hat noch Außenministerin Baerbock verkündet, ich zitiere ganz kurz, wir werden ein großes Paket auf den Weg bringen, das es in dieser Dimension noch nie gegeben hat. Ähnlich wie bei der Corona-Krise gibt es jetzt ein Finanzpaket für die Sicherheit in Europa. Das wird in naher Zukunft kommen. Zitat Ende. Die dabei von ihr ins Spiel gebrachte Summe beläuft sich auf mindestens 700 Milliarden Euro, vor allem für Waffenkäufe und andere Unterstützungsleistungen für die Ukraine. Da würde mich interessieren, Herr Hebestreit, können Sie diese Aussagen der Außenministerin und die von ihr ins Spiel gebrachte Summe denn so bestätigen?
Ich kann im Augenblick die Planung der Bundesregierung, die kennen Sie, das ist die Grundlage, ist der aktuelle Haushaltsentwurf. Und was sich dann künftig entwickeln wird, ergeben wird, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagen.
Nachfrage?
Jetzt titelte beispielsweise die Berliner Zeitung, Baerbock verplapperte sich und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg zitiert europäische Regierungsvertreter mit den Worten, dass diese entsprechenden Ausgabenpläne eigentlich erst nach der Bundestagswahl am 23. Februar kommuniziert werden sollten, um so entsprechende Kontroversen im Wahlkampf zu vermeiden. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, wie denn oder ob denn der Kanzler oder insgesamt die Bundesregierung es nicht als Ignorierung des Wählerwillens betrachtet, dass man eingedenkt diese Meldungen stimmen, dass man Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe zustimmt, ohne das aber öffentlich zu kommunizieren und damit, egal wie die Wahl ausgehen würde, diese Zahlungen dann erfolgen würden.
Also Herr Warwick, da die Grundprämisse, die Sie hier aufgebracht haben, sich auf Meldungen bezieht, insbesondere einer Zeitung, die jetzt nicht nein, das erspare ich mir den Halbsatz, mache ihn wieder rückgängig und sage, also, ich glaube, die Unterstützung der Ukraine ist ein Thema, das uns hier in dieser Bundesregierung intensiv umgetrieben hat und umtreibt. Die Bundesregierung hat immer wieder deutlich gemacht, angefangen vom Bundeskanzler, aber auch der Bundesaußenministerin, dem Verteidigungsminister und vielen anderen, dass wir die Ukraine unterstützen, dass wir sie nicht im Stich lassen. Und wir haben immer wieder deutlich gemacht, in welchem finanziellen Gesamtrahmen das vor sich geht. Und das ist die Grundlage unserer Arbeit. Die Behauptung, wenn ich sie so nennen darf, dass der Wähler hinter die Fichte geführt werden sollte und es etwas ausgeplaudert worden sei oder schon Planungen gäbe oder so, die weise ich wirklich mit Entrüstung zurück. Es gibt einen Bundestagswahlkampf, in dem sehr deutlich geworden ist, die unterschiedlichen Parteien haben darauf hingewiesen, dass sie unterstützen wollen. Sie haben auch die finanziellen Herausforderungen hingewiesen. Der Bundeskanzler hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass das gegenfinanziert werden muss. Und das ist die Grundlage allen Handelns. Und daran, aus dieser mathematischen Logik kann sich niemand befreien. Und insofern ist diese Deutung, die Sie da zitiert haben, eine, die sicherlich einer kritischen Prüfung nicht standhalten würde.
Weitere Fragen dazu? Dazu? Herr Webenroth?
Ja, zum Thema Finanzierung und Sicherheit. Litauen hat ja bei der Europäischen Investitionsbank angefragt, ob man einen Kredit aufnehmen kann, um den Bundeswehrstandort, der da entsteht, mitzufinanzieren. Ist das für den Bund grundsätzlich auch eine Option der Finanzierung für diesen Standort?
Also das ist mir noch nicht begegnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir rechnen mit Kosten, was die Stationierung der Brigade in Litauen angeht, inklusive allem etwa 1 Milliarde pro Jahr. Das ist aber, soweit ich informiert bin, alles aus dem Bundeswehrhaushalt zu stemmen. Ich weiß nicht, was jetzt in Litauen Gegenstand dieser Kreditanfrage ist. Das müssen Sie dann bei der EIB, heißt die, glaube ich, im Deutschen, ne? Nachfragen oder bei den litauischen Behörden, und ob das dann förderungsfähig ist, ist auch etwas, was dann dort geklärt werden muss.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt, und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dazu?
Frage, wenn möglich. Nur eine Verständnisfrage. Sie hatten jetzt nochmal betont, die Relevanz der Gegenfinanzierung, zumindest für den Kanzler jetzt, ist bei der Zahl von den genannten plus minus 700 Milliarden ja die Finanzierung über Eurobonds, also zusätzliche Schulden bzw. Kreditaufnahme, die Rede. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das, diese Darstellung dementieren, dass diese Finanzierung Eurobond-basiert erfolgen soll?
Das kann ich dementieren. Das ist dazu in keinerlei Foren, in denen, die ich überblicken kann, eine Einigkeit geben würde.
Und die von der Außenministerin genannte Zahl von rund 700 Milliarden Euro, dazu hatten Sie sich noch nicht geäußert?
Das kann ich auch gar nicht tun, weil Sie auch nicht gesagt haben, in welchem Zeitraum wir da reden. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit Kriegsbeginn die Ukraine beispielsweise mit 44 Milliarden Euro unterstützt. Da sind Waffenlieferungen drin, da ist humanitäre Hilfe, da ist Finanzhilfe. Das sind Hilfen, die wir über die Europäische Union an die Ukraine auszahlen. Und insofern kommt es immer darauf an, was die Bezugsgröße ist. Richtig ist, und das haben Sie sicherlich nicht vergessen, Herr Warwick, dass die Ukraine von Russland überfallen worden ist. Das ist ein erbarmungslosen Angriffskrieg, der seit 3 Jahren tobt, dass mehr als 1,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland Schutz finden vor diesem erbarmungslosen Krieg. Richtig ist, dass wir die Ukraine dabei unterstützen, wie viele andere Partner, internationale Partner auch, in ihrem Abwehrkampf. Und richtig ist auch, dass es die Frage, sollte es irgendwann einmal eine Lösung dieses Konfliktes geben, auch noch die Frage zu beantworten ist, was den Wiederaufbau der Ukraine anbetrifft und was auch die künftige Sicherheitsarchitektur in Europa und auch mit Blick auf die Ukraine anbetrifft. Und das sind alles Fragen, die uns in Europa intensiv und massiv beschäftigen und die sicherlich auch nicht zum Nulltarif zu haben sind, aber jetzt einzelne Summen in den Raum zu stellen beziehungsweise einzelne Summen klar zu umreißen, ist immer eine Frage, wer zahlt da alles insgesamt ein, über welchen Zeitraum reden wir, und das ist dann eine Bezugsfrage.
Kann ich vielleicht nochmal ergänzen, weil es ja um eine Äußerung der Außenministerin geht. Also Herr Warwick, ich
möchte auch nochmal festhalten, weil Sie es jetzt wiederholt behauptet haben, die Ministerin hat ja keine konkrete Zahl in den Mund genommen. Was sie gesagt hat, ist, dass doch vollkommen klar ist, und ich glaube, das ist tatsächlich auch breiter europäischer Konsens, dass die Gewährleistung unseres Friedens in Europa uns einer enormen Kraftanstrengung abverlangen wird. Das betrifft ja Fragen der adäquaten Ausstattung der Streitkräfte, das betrifft die industrielle Basis in Europa, das betrifft aber eben auch die Frage, wie wir die Ukraine weiter unterstützen. Und es gibt Akteure in Europa, die da konkrete Zahlen in den Raum gestellt haben, Ursula von der Leyen zum Beispiel, Kommissionspräsidentin. Aber was die Außenministerin gesagt hat, ist, Europa muss sich darauf beziehen, dass wir stark sind. Und wir haben in der Corona-Krise ja schon einmal gezeigt, dass wir zu großem fähig sind. Und es geht hier sicher auch um Zahlen in dieser Größenordnung. Aber ich möchte nochmal ausdrücklich zurückweisen, dass diese Meldung der Berliner Zeitung, sie hätte das Wort 700 Milliarden in den Mund genommen, falsch ist.
Ich setze Sie wieder auf die Liste, Herr Warbeck. Herr Krämer?
Ich wollte bei Herrn Hebestreit nochmal nachhaken. Der US-Präsident hat auch so die persönliche Legitimation von Zelensky in Frage gestellt und hat der Ukraine vorgeworfen, dass man viel früher hätte in Verhandlungen eintreten sollen. Wie bewertet das die Bundesregierung?
Herr Krämer, ich habe mir das so ein bisschen vorgenommen, nicht jeder einzelne Tweet oder jede einzelne Äußerung des US-Präsidenten hier ständig zu bewerten. Das wollte ich auch in dem Fall lassen. Und da Sie ja die letzten 3 Jahre hier auch intensiv verfolgt haben und auch die Situation in der Ukraine, können Sie es sich selber beantworten.
Aber es wäre die Chance nochmal so auf den auf der Zielgeraden.
Es gibt auch immer noch eine zweite Runde.
Der Herr Kollege, dann dazu auch. Dann versuchen wir es mal mit mehr oder weniger.
Ja, Höfle, DTS, hallo. Bei der Gelegenheit können Sie uns denn jetzt auf den Stand bringen, ganz aktuell, jetzt 13 Uhr, was der Stand ist, was die Verhandlungen USA, Russland, Ukraine und vor allem auch die Beteiligung der EU-Länder daran angeht.
Christian Wagner hat gerade mir zugeflüstert, er kann da was machen. Ansonsten würde ich sagen, bin ich gespannt.
Ich kann nur darüber berichten, dass es gestern noch ein Telefonat des amerikanischen Außenministers mit seinen Amtskollegen im sogenannten Quinn-Format gab. Das ist ja ein Format, das uns, also Deutschland einschließt, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Italien und die hohe Vertreterin für die Außenbeziehungen und er da nochmal seine Einschätzung zu den Gesprächen, die da jetzt in Riad stattgefunden haben, zwischen ihm und dem russischen Außenminister debrieft hat. Sehen Sie mir nach, dass ich natürlich aus diesen vertraulichen Gesprächen hier nicht berichten kann, aber das hat stattgefunden.
Dann dazu auch, Herr Kollege davor, genau.
Ja, auch eine Frage mehr oder weniger dazu. Ich wollte einmal fragen, weil wir schon über die geschäftsführende Regierung gesprochen haben, die nun bald bevorsteht. Nun ist es ja so, dass sich die Dinge mit Blick auf die Ukraine sehr schnell entwickeln und dann womöglich auch wichtige Entscheidungen erfordern. Ich wollte einmal fragen, ob man sich schon in der Bundesregierung Gedanken gemacht hat über irgendeinen Abstimmungsprozess, weil üblicherweise soll eine geschäftsführende Regierung ja keine, sagen wir mal, wegweisende Entscheidungen treffen, ob es da irgendeine Form von Abstimmungsprozess gibt mit den, also nach der Wahl vielleicht mit anderen politischen Partnern.
Oder ich würde dazu raten, dass wir jetzt erstmal abwarten, wie die Wahl am Sonntag ausgeht. Und dann ist das ein gutes demokratisches Verfahren, das uns in den letzten 75, bald 76 Jahren in Deutschland eingeübt ist, dass sich dann diejenige, die geschäftsführende Regierung mit potenziellen künftigen Regierungsangehörigen gegebenenfalls austauscht. Beim Thema Außenpolitik gibt es eine breite Übereinstimmung der zentralen Kräfte der politischen Mitte in diesen Fragen. Und insoweit, glaube ich, ist das auch dadurch gar nicht so kompliziert, wie es in Ihrer Frage so ein bisschen anklingt.
Dann Herr Jessen, bitte.
Ja, entweder an Herrn Hebestreit und oder Herrn Wagner. Es wird ja doch sichtbarer, dass das Szenario der Ukraine Zukunft so aussieht, dass in imperialer Tradition zwei große Machthaber sich über dritte Betroffene hinwegsetzen, sowohl das Begehren Selenskys als auch der EU sozusagen beteiligt zu werden an den Verhandlungen, wird bislang zurückgewiesen. Auf welcher Ebene sehen Sie die Möglichkeit, dass die EU und auch Deutschland tatsächlich nicht nur als ausführende Ebene, sondern an grundlegenden Entscheidungen über die Zukunft der EU beteiligt werden kann?
Herr Jessen, ich teile da auch die Prämisse Ihrer Frage nicht. Es hat jetzt gestern ein Gespräch zwischen der russischen Seite und der amerikanischen Seite stattgefunden. Es ging im Kern um die amerikanisch-russischen Beziehungen. Es gibt eine neue US-Administration, die einen neuen Stil etabliert im Umgang mit Russland. Und das war der im Kern das, was da eine Rolle gespielt hat. Und dann ist es so, das haben der Bundeskanzler, der französische Präsident, der britische Premier und viele andere Staats- und Regierungschefs in Europa deutlich gemacht. Bleibt es dabei, nothing about Ukraine without Ukraine. Das heißt, dass selbstverständlich die ukrainische Seite auch in Gespräche eingebunden wird und Europa da auch, als es geht schließlich auch um die europäische Friedensarchitektur, sich dort einbringen wird. Und das würde ich jetzt sagen, das wird in den nächsten Tagen und Wochen sich entwickeln, da ein Format zu finden, in dem alle auch ihre berechtigten Vorhaben und Vordringen vortragen können.
Das Nachfrage. Vielleicht kann ich noch ergänzen, einfach, ich kann das nur unterstreichen, was der Regierungssprecher gesagt hat. Und im Grunde knüpft es ja auch an die Gespräche an, die wir da mit den Amerikanern ja auch in München geführt haben. Wie gesagt, es kam gestern jetzt nochmal ein Telefonat im Nachgang mit dem amerikanischen Außenminister. Sie haben sicher auch gesehen, was der amerikanische Außenminister zu der Frage Beteiligung Europäer öffentlich, presseöffentlich gesagt hat. Also insofern sind das laufende Gespräche, was, glaube ich, für uns, und das hat der Regierungssprecher ja gerade sehr deutlich gemacht, wichtig ist, dass unsere Haltung als Europäer ja sehr klar ist, es kann keinen Frieden in Europa und ohne Ukraine geben.
Nachfrage, da Sie ja, Herr Hebestreit, angesprochen haben, dass es im Kern um die russisch-amerikanischen Beziehungen gegangen sei in Riad. Da wurden offenbar verhandelt oder besprochen, dass auch US-amerikanische Wirtschaftsunternehmen wieder stärker in Russland aktiv werden sollen. Es wurde gelockt von russischer Seite mit dem Ausblick auf milliardenschwere Ölgeschäfte. Also in Trumps Sprache würde man vielleicht sagen, grab them by their purse. Gleichzeitig hat die EU beschlossen Sanktionen gegen Russland, Schattenflotte darf keine Häfen mehr anlaufen lassen. Wenn man die beiden Ebenen miteinander vergleicht, dann ist doch das, was die EU macht, zunehmend, sorry to say, unbedeutender gegenüber den Möglichkeiten, die direkt verhandelt werden. Wie gehen Sie damit um?
Ich muss damit gar nicht umgehen. Es gibt ein Sanktionsregime der Europäischen Union, was viele Lieferungen aus Russland angeht, mit dem klaren Ziel, dass wir das völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands gegen die Ukraine damit sanktionieren. Und das ist die Haltung, die uns prägt und die uns auch jetzt zum 16. Sanktionspaket geführt hat.
Dann Herr Polanski.
Ein Thema oder ein Teil jetzt dieser ganzen, des ganzen Ukraine-Komplexes ist ja dieser Fragebogen, der Capacity Pledge. Hat die Bundesregierung die Absicht, diesen Fragebogen auszufüllen, beziehungsweise ist es möglicherweise schon passiert?
Also das sind ja interne Regierungsabläufe. Da möchte ich mich sehr zurückhalten. Ich wundere mich nur über den Begriff Fragebogen. Ich würde sagen, das war eher etwas, was als Vorbereitung für ein Gespräch übermittelt wurde. Also da gibt es jetzt kein Multiple Choice oder Flächen, in denen man eintragen muss, das sehe ich so oder so und so viel, sondern eher grundsätzlicherer Natur.
Aber in welcher Form wurde das dann übermittelt? Also das muss ja irgendwie schriftlich übermittelt worden sein.
Genau.
Aber nicht in Form von Fragen dann, oder? Aber man bittet ja um Auskunft, ne? Ich verstehe es nicht ganz.
Nee, das ist, wir können uns nächste Woche zusammensetzen und folgende Fragen treiben uns im Augenblick um. Eher zur Vorbereitung eines Gespräches. Das war jetzt nicht mit, bitte melden Sie bis zum folgende Antworten.
Aber weg.
Ja, zum einen, weil es mir erlaubt ist, nur ganz kurz, die Außenministerin hatte auf jeden Fall Bezug genommen auf die Corona-Wiederaufbauhilfen als Referenzwert und der betrug 720 Milliarden im Verlauf von 6 Jahren. Und darauf baut er auch die Aussage der Berliner Zeitung aus, was ich durchaus als legitim ansetze. Aber das nur kurz als Erläuterung von meiner Darstellung. Sie hatten jetzt nochmal betont in Bezug auf die anstehenden Verhandlungen zwischen USA und Russland bezüglich dem Ukraine-Krieg, dass es nicht ginge, dass die Ukraine und auch die Europäer daran nicht beteiligt sind. Jetzt hatten wir im Juni 2024 den Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz, wo wiederum Russland explizit nicht eingeladen worden ist. Da würde mich interessieren, bedauert denn die Bundesregierung im Nachhinein, dass man damals diesen Schritt gegangen ist und sozusagen einen Präzedenzfall geschaffen hat, dass man eine Friedenskonferenz eingeladen hat und eine der Konfliktparteien nicht explizit nicht eingeladen hatte?
Also Herr Warwick, ich weiß nicht, wie es um Ihre Erinnerung bestellt ist, aber das war kein Friedensgespräch, sondern es ging darum, dass es eine ganze Reihe von Bemühungen gegeben hat, in verschiedenen Foren, erstmal auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater vieler unterschiedlicher Länder und dann in der Schweiz am Birkenstock Mitte Juni vergangenen Jahres, dass da die internationale Gemeinschaft zusammenkommt mit der ukrainischen Seite. Und es war auch klar, dass bei einer Folgeveranstaltung dann auch die russische Seite vorgesehen wäre. Aber es ist bisher nicht zu einer Folgeveranstaltung gekommen. Aber dass Sie jetzt das gleichsetzen wollen, das halte ich doch für historisch nicht belegbar.
Ich habe es gleichgesetzt, aber das auf jeden Fall eine Art von Präzedenzfall war und die aktuelle Lage vielleicht
auch. Ich würde abstreiten, dass es ein Präzedenzfall war, weil das eine komplett andere Veranstaltung gewesen ist mit einem komplett anderen Ziel.
Nachfrage?
Und ich würde vielleicht, Herr Warwick, ich darf auch nochmal ergänzen, also ich würde wirklich darum bitten zu differenzieren, auch nach allem, was die Amerikaner über das Gespräch in Riad gesagt haben, es handelt sich dort nicht um Friedensverhandlungen. Es war ein Gespräch zwischen dem amerikanischen Außenminister und seinem russischen Counterpart, bei dem es jetzt vor allen Dingen erstmal darum ging, einmal wieder ins Gespräch zu kommen. Es ist ja so, dass es keinen Direktkontakt dort auf dieser Ebene für lange Zeit gab. Und Sie haben ja vielleicht auch den, es ist nicht an mir, jetzt für den amerikanischen Außenminister zu sprechen, aber ich sage das hier nochmal einmal zur Einordnung, einfach weil das, glaube ich, wirklich wichtig ist. Sie haben ja den sozusagen den Readout, das Brief der Amerikaner vielleicht auch dazu gesehen. Es geht vor allen Dingen jetzt auch erstmal darum, einmal über die Funktionsfähigkeiten von Botschaften zu sprechen und darüber ins Gespräch zu kommen. Also insofern, ich glaube, ist der Titel für das, was dort in Riad passiert ist, der Titel Friedensverhandlungen, der falsche Titel.
Zusatz? Gut. Wenn wir gerade bei Wiederaufnahme von diplomatischen Kanälen auf Verstärkung derselbigen sind, können Sie denn grob skizzieren, auch trotz eher eingedenk der aktuellen politischen Lage in Deutschland, inwieweit das Auswärtige Amt denn vielleicht ähnliche Schritte plant, was die Wiederaufnahme oder Verstärkung von diplomatischen Kanälen zwischen Deutschland und Russland angeht?
Es gibt ja diplomatische Kanäle zu Russland. Wir haben weiterhin eine Botschaft in Moskau. Es gibt eine russische Botschaft hier. Insofern steht da keine Änderung des Status quo im Raum. Es ist so, dass ja es im vergangenen Jahr, Zeitpunkt habe ich jetzt nicht konkret parat, Ausweisungen gab russischer Diplomaten, weil diese eben hier einem nicht WUD-konformen Verhalten nachgegangen sind. Und das im Zusammenhang mit Nachrichtendienstsichertätigkeit stand. Aber es ist ja nicht so, dass wir keine Kanäle haben, Herr Warwick.
Frau Abbas?
Angesichts der aktuellen Äußerungen Trumps zum Ukraine-Krieg und zur Schuldumkehr, wird Deutschland seine Vorbereitungen auf mögliche Angriffe Russlands auf das NATO-Gebiet beschleunigen, beziehungsweise gibt es da bestimmte Vorbereitungen angesichts dieser aktuellen Äußerungen?
Also jetzt bin ich doch etwas verblüfft, aber gut, nein. Was wir tun, ist, dass wir die Bündnis- und Landesverteidigung stärker seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und des dort tobenden Krieges ausgerichtet haben. Da gibt es Planungen innerhalb des NATO-Bündnisses und das geschieht mit der nötigen Schnelligkeit und aber auch mit der nötigen Gründlichkeit. Und der NATO-Generalsekretär ist gerade dabei, da die Planung auszufertigen sozusagen. Das wird im Frühsommer werden da erste neue Ergebnisse erwartet. Und grundsätzlich ist es so, dass die NATO ein starkes Verteidigungsbündnis ist, ist zumindest in Westeuropa 75 Jahre Frieden mit organisiert hat. Und es bleibt unser Verteidigungsbündnis, unsere Hauptsicherheitsarchitektur. Da wird auch nichts an seine Stelle treten. Was wir immer wieder deutlich machen, ist, dass der europäische Pfeiler dieser NATO stärker werden muss und stärker wird. Sie wissen, dass wir das 2%-Ziel jetzt, also Deutschland sowieso, aber bis auf einige wenige Länder auch alle europäischen NATO-Länder erreichen oder es anstreben werden. Insofern wird deutlich mehr für Verteidigung ausgegeben. Und wir fühlen uns da auch mit der Verstärkung an der sogenannten Ostflanke der NATO, mit der deutschen Brigade, die in Litauen stationiert wird, mit Schweden, die in Lettland stationiert sind. Sie wissen, was in Polen Initiativen sind, fühlen wir uns auch gut gerüstet und gut geschützt.
Zusatz. Russische Angriffe war vielleicht etwas hart formuliert, also russische Bedrohungen jeglicher Art war damit gemeint. Also Sie sehen jetzt durch diese Äußerung Trumps keine neue Ausgangslage,
habe ich gesagt. Nein, und ich glaube, das war ja so ein bisschen der Punkt. Wir haben es mit einem sehr kommunikativ aktiven US-Präsidenten zu tun. Und ich glaube, wir müssen bei all den einzelnen Äußerungen immer das Gesamtbild nicht aus dem Auge verlieren. Wir sind gut vorbereitet und bereiten uns auch weiterhin gut vor. Es gibt eine enge Absprache innerhalb der Europäischen Union, unter den Europäerinnen und Europäern, auch im Rahmen der G7, auch im Rahmen unserer transatlantischen Partnerschaft und Freundschaft. Und nicht jede einzelne Äußerung, die es dazu gibt, oder jede einzelne, ich weiß nicht, Tweet heißt das ja heute wahrscheinlich nicht mehr, Ex-Post oder so, verändert da die Lage nicht grundsätzlich. Und das ist insoweit auch richtig, dass es natürlich immer eine Form der Verunsicherung sonst gibt, wenn wir da jedem hinterherhecheln würden und uns hypothetisch ausmalen würden, was wäre, wenn. Aber grundsätzlich ist es so, und das merken Sie ja auch, in den letzten Wochen, Monaten, ja, ich würde fast sagen, seit der Zeitenwende, also seit knapp 3 Jahren, welche höhere Bedeutung auch wieder die Bündnis- und Landesverteidigung bei uns eine Rolle spielt.
Die letzte Frage zu diesem Komplex, Herr Jessen. Ja, ich möchte nochmal auf den Fragebogen zu sprechen kommen, auch wenn der nicht Multiple Choice ist, sondern sozusagen gesprächsvorbereitend sein soll. Außenminister Pistorius hat sehr deutlich gesagt, dass solange
Verteidigungsminister, Herr Jessen.
Ja, freudscher Versprecher, weil ich den Sprecher des Auswärtigen Amtes angeguckt habe. Verteidigungsminister.
So ähnlich sehen die sich gar nicht.
Nee, so funktioniert Freud. Verteidigungsminister Pistorius hat sehr klar gesagt, solange es nicht klar sei, welche Rolle Deutschland überhaupt bei den Gesprächen spielen werde, werde weder der Kanzler noch er in irgendeiner Weise weder gegenüber Putin noch gegenüber Trump auf den Tisch legen, was Deutschland bereit sei zu tun. Ist das eine Aussage, die auch das Informationsbegehren, was in diesem Fragebogen steckt, mit einschließt? Wird also das, was da abgefragt wird, nicht von Deutschland beantwortet, solange nicht klar ist, welche Rolle Deutschland spielt?
Lassen Sie mich 3 Punkte machen. Erstens, die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland ist Annalena Baerbock. Nur das, um nochmal sicherzustellen, dass da keine Zweifel aufkommen. Nein, also im Ernst, es ist doch auch vollkommen klar und natürlich, dass wir hier nicht öffentlich alles auf den Tisch legen, was da im Moment in Gesprächen eine Rolle spielt. Aber die Außenministerin hat ja schon im November dargelegt, oder was im Dezember am Rande des NATO-Treffens in Brüssel, dass natürlich in den Gesprächen mit unseren Partnern auch über verschiedene Elemente, die da in einem möglichen Prozess hin zu einem dauerhaften Frieden eine Rolle spielen, gesprochen wird. Und es wäre ja auch sozusagen fahrlässig und unverantwortlich, wenn wir uns diese Gedanken nicht machen würden. Aber wir reden eben nicht öffentlich drüber. Klar ist doch, wir müssen jetzt ja erstmal in einen Prozess kommen, das hat ja auch der Regierungssprecher dargestellt, mit sozusagen, der in zu einem Friedenspfad führt. Das ist doch noch vollkommen unklar. Was wir im Moment haben, ist ein Telefonat des amerikanischen Präsidenten mit dem russischen Präsidenten. Wir haben dieses Treffen jetzt in Riad und jetzt ist es eben an der sozusagen an der Tagesordnung, weitere Gespräche zu führen, sich abzustimmen und zu schauen, wie dieser Prozess dann am Ende gestaltet wird und welche Fragen da eine Rolle spielen. Das liegt, glaube ich, allen auf der Hand und ist letztlich Ausdruck dessen, was man da vielleicht in der Presse über die sozusagen über die Anliegen und Informationsanliegen des amerikanischen Sondergesandten lesen konnte.
Nachfrage, wenn ich darf.
Zusatz.
Zusatz.
Jetzt weiß ich aber wirklich nicht, wenn, ich habe Herrn Pistorius zitiert, dass er sagt, solange Deutschlands Rolle nicht klar sei, werde er auf gar keinen Fall weder gegenüber Trump noch Putin, und das bezieht dann sicher sich die Administration ein, auf den Tisch legen, was Deutschland bereit ist zu tun oder nicht. Bedeutet das, dass das, was abgefragt wird in diesem Fragebogen, dass das zwar auf unterer Ebene verhandelt wird und besprochen wird, aber nicht öffentlich genannt wird? Oder wie darf man das dann verstehen?
Sie dürfen das so verstehen, dass die Haltung der Europäer doch vollkommen klar ist. Wir sagen immer wieder und bringen das natürlich auch gegenüber unserem amerikanischen Partnern zum Ausdruck. Und ehrlich gesagt, wenn ich die Gespräche aus München da so im Ohr habe, höre ich da auch viel Verständnis für diese Haltung, dass wir Frieden nur durch Stärke erreichen werden in der Ukraine. Und dazu gehört eben auch, sich gewahr zu sein, welche Verantwortung Europa trägt, das Thema Sicherheitsgarantien, andere Themen. Und das ist unsere klare europäische Haltung. Und das ist etwas, was wir im Moment eben auch mit den Amerikanern besprechen.
Genau, und weil hier direkt über Minister Pistorius gesprochen wurde, natürlich verschließen wir uns nicht dem Austausch, der jetzt gerade im Bündnis so wichtig ist. Und der Austausch bedeutet ja, dass man mit allen Playern, also mit dem vor allem eben hier im Bündnis, sich vertrauensvoll austauscht über die nächsten Schritte. Und wir haben ja am Montag auch über die Schritte geredet, dass wir nicht über Schritte 4 und 5 reden, sondern über Schritte 1, 2, 3.
Dann verlassen wir das Thema. Ich hatte mir als noch interessierte Themen Länderfinanzausgleich aufgeschrieben. Wer hatte dazu? Herr Polanski.
Das ging ans BMF, bitte. Es gibt ja Zahlen, vorläufige Zahlen zu der Entwicklung Länderfinanzausgleich. Bayern hat nochmal 7% jetzt wohl mehr bezahlt. Erkennen Sie dann eine Unwucht zulasten Bayerns?
Ja, vielen Dank. Wir kommentieren grundsätzlich keine externe Berichterstattung. Grundsätzlich kann ich mitteilen, dass der Finanzausgleich zwischen den Ländern im Finanzausgleichsgesetz, FAG, geregelt ist. Das FAG war hier schon mehrfach Thema. Die Daten zum Finanzausgleich, das ist ja kein neues Thema, das ist, kommt jedes Jahr. Da gibt es eine vorläufige Abrechnung, sogenannte vorläufige Abrechnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, und da laufen jetzt die Arbeiten, und dann wird das im weiteren Verlauf auch wie immer, wie jedes Jahr auf unserer Internetseite veröffentlicht. Weil Sie jetzt hier den Begriff Unwucht verwendet haben, nochmal, es handelt sich um vorläufige Ergebnisse. Die endgültigen stehen dann erst im weiteren Verlauf fest. Der Finanzausgleich ist ja umfassend reformiert worden im Jahr 2020 und ist dort von auch dem von Ihnen genannten Bundesland maßgeblich vorbereitet worden. In den vorherigen Jahren ist auch zugestimmt worden, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass 1 Milliarde Euro jährlich im Vergleich zur Vorfassung des Gesetzes Entlastung eintreten. Das ist auch bei dem von Ihnen genannten Bundesland der Fall. Und richtig ist außerdem, dass die einzelnen Länder, die gegebenenfalls unter dem Begriff sogenannte Geberländer fallen, keine Zahllast stemmen müssen. Es geht hier um die Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen. Die Gelder, die über den Finanzausgleich dann verteilt werden, die sind nicht von irgendwelchen Länderhaushalten vereinnahmt worden. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Ansonsten bitte ich auf die kommende Veröffentlichung zu warten.
Trotz allem wird ja auch aus Bayern kommentiert, dass nochmal mehr zu zahlen, wird da schon kritisch betrachtet. Und wenn man auch bedenkt, dass es eben nur 4 Länder sind, die überhaupt nur einzahlen, beziehungsweise die was abgeben und die anderen bekommen etwas. Nochmal die Frage, da es ja auch eine Klage gibt von Seiten Bayerns, muss man das sich vielleicht auch überdenken, irgendwann dieses System?
Vielleicht kann ich das in der Allzuständigkeit des Regierungssprechers versuchen zu beantworten. Erstmal gibt es die Vorgabe des Grundgesetzes, was die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland angeht. Wir haben unterschiedlich strukturierte Regionen in Deutschland. Es hat einen langen Verhandlungsprozess unter den 16 Ländern gegeben, auch unter Beteiligung des Freistaates Bayern. Da hat man sich zu einer Lösung vor wenigen Jahren zusammengefunden. Diese hat eine Überprüfungsklausel, wenn ich das richtig erinnere, in 10 Jahren oder so. Das müsste man aber nochmal genau nachgucken. Und es Parallel dazu hat der bayerische Ministerpräsident eine Klage vor dem Verfassungsgericht angestrengt. Das liegt jetzt bei den Verfassungsrichtern und das muss dort bewertet werden. Aber es gibt eine Grundlage dafür und es sind vier Länder, die einzahlen sozusagen. Das ist neben Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg. Und es gibt andere Länder, die davon stärker profitieren. Aber alle Länder profitieren sozusagen davon, dass sie Teil der Bundesrepublik Deutschland sind. Und sie profitieren davon, dass es eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in unserem Land gibt. Und insofern ist das Teil der Rechnung. Und es gibt Länder, die heute sehr, sehr viel in den Länderfinanzausgleich zahlen sozusagen, aber die viele Jahre lang sehr davon profitiert haben, dass andere Länder für sie aufgekommen sind. Das gehört so ein bisschen mit dazu. Und jetzt sind wir kurz vor Bundestagswahlen und jeder versucht, seine Basis ein bisschen zu motivieren und zu motivieren, sage ich jetzt. Und da würde ich sagen, gehören auch solche Äußerungen sicherlich irgendwie mit da rein. Es gibt auch ein Verständnis dafür, aber das ist geltendes Recht und dieses geltende Recht hat auch der Freistaat Bayern im Übrigen mit beschlossen.
Weitere Fragen zum Thema Länderfinanzausgleich? Da nicht der Fall. Frau Hahn, neues Thema.
An das Bundesinnenministerium. Es gibt Kritik vom hessischen Innenminister an Abschiebeflügen in die Türkei. Es seien nicht die Menschen an Bord gewesen, die man sich gewünscht hätte, Straftäter und Ähnliche. Und das sei passiert, nachdem die Bundesseite mit der Türkei gesprochen hätte. Trifft das zu? Erstens, dass mit der Türkei gesprochen wurde. Zweitens, dass deswegen eben keine Straftäter oder Gefährder an Bord waren. Und dann die Frage, hat die Türkei überhaupt Vorgaben gegeben oder gibt sie Vorgaben?
Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für konsequente Abschiebungen ein. Wer kein Recht hat, in Deutschland zu bleiben, muss unser Land wieder verlassen. Sie wissen, die Zahl der Abschiebungen ist allein im letzten Jahr um 22% gesteigert worden. Wenn man sich die letzten 3 Jahre anguckt, ist der Anstieg noch stärker. Zuständig für den Vollzug des Aufenthaltsrechts und damit auch für Abschiebungen sind die Bundesländer. Der Bund unterstützt sie dabei, insbesondere durch die Bundespolizei. Die Auswahl der Personen, die für eine Abschiebemaßnahme in Frage kommen, treffen grundsätzlich die zuständigen Länder. Konkrete Fragen zu Maßnahmen und den rückgeführten Personen müssten Sie daher bitte an die Länder richten. Aber ganz grundsätzlich gilt, Abschiebemaßnahmen werden durchgeführt, sobald alle rechtlichen, tatsächlichen und logistischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Dies hängt etwa von vertraulichen Verhandlungen mit anderen Staaten zusammen, Fluggenehmigungen und weiterem. Sobald diese Voraussetzungen gegeben sind, werden diese Maßnahmen auch durchgeführt. Kurzum, die Kritik ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.
Nachfrage, sprechen dann also auch die Länder in diesem Falle mit der Türkei?
Also vielleicht noch zwei Sätze etwas konkreter auf die Türkei bezogen. Der Bund hat Möglichkeiten geschaffen für mehr und schnellere Rückführungen in die Türkei, die von den Ländern genutzt werden können. Kurzfristig ist insbesondere die Beschaffung von Passersatzpapieren erleichtert worden. Es handelte sich um ein Unterstützungsangebot außerhalb der üblichen Standardverfahren, das nur kurzfristig verfügbar war.
Aber vielleicht mögen Sie in Hessen auch noch mal nachfragen, wie viel der möglichen Abschiebungen Hessen denn hingekriegt hat an dieser Stelle. Dann haben Sie vielleicht eine Ahnung, dass es ein bisschen was auch mit dem 23. Februar zu tun hat, was da an Worten zu hören war.
Dann dazu noch Frau Abbas oder neues Thema?
Eine Frage, werden Straftäter auch per Linienflug in die Türkei gebracht?
Also grundsätzlich müssten
also zurückgeführt,
Sie,
ja.
Müssten Sie Fragen zu Rückführungen und wer dann im Einzelnen rückgeführt wird, an die zuständigen Länder richten.
Aber Sie können dazu grundsätzlich nichts sagen, ob das grundsätzlich möglich ist, weil wohl keine Charterflüge akzeptiert werden.
Also die grundsätzliche Zuständigkeit liegt bei den Ländern und auch die Auswahl der Personen, die rückgeführt werden, liegt auch bei den Ländern. Daher.
Aber die Flüge organisiert doch der Bund, oder nicht?
Der Bund unterstützt, das ist richtig. Aber aus den genannten Gründen würde ich Sie bitten,
diese Fragen an die Länder zu richten.
Aber warum können Sie so eine grundsätzliche Aussage dann nicht treffen, ob das per Linienflug akzeptiert wird oder nicht? Also ich meine,
aus den genannten Gründen.
Okay, erschließt sich mir nicht, aber gut.
Weitere Fragen dazu? Dann hatte ich auf meiner Liste vorhin Herrn Bebenroth noch drauf. War das oder war es erledigt? Nee, neues Thema, dann sind Sie jetzt dran.
Genau, neues Thema. Meine Frage richtet sich ans Auswärtige Amt. Vor dem Hintergrund, dass die Bundeswahlleiterin mit einem besonders hoher Beteiligung von Deutschen, die sich im Ausland aufhalten, rechnet bei der Bundestagswahl. Meine Frage, in welchen Staaten kann denn zum Beispiel Auslandsvertretungen noch assistieren, dass Menschen rechtzeitig ihre Stimme abgeben können? Viele arbeiten im Ausland, ohne da dauerhaft zu leben zum Beispiel. Und in welchen Staaten ist es gar nicht mehr möglich, Stand heute rechtzeitig seine Stimme abzugeben?
Vielen Dank, Herr Degenroth. Das ist ja ein Thema, was uns hier schon öfter beschäftigt hat. Vielleicht hole ich deshalb noch mal ein bisschen grundsätzlicher aus. Also Sie wissen, dass wir ja bei diesen vorgezogenen Neuwahlen, wie bei allen anderen Wahlen, natürlich auch ans Grundgesetz gebunden sind. Und die Fristen sind eben leider, das liegt an der Natur dieser Neuwahlen, sehr, sehr kurz. Und sie sind so, wie sie sind. Und sie liegen auch nicht in der Hand des Auswärtigen Amtes. Aber in der Tat ist es so, dass wir viel unternommen haben, um eben den Menschen, die im Ausland sind, den deutschen Wahlberechtigten, die im Ausland leben, dabei zu helfen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wir haben ja sehr frühzeitig und in enger Abstimmung auch mit der Bundeswahlleiterin darüber informiert, über diese Fristen, also erstmal sozusagen darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr kurze Fristen sind und haben ja dann auch entschieden, den Kurierweg zu öffnen. Das heißt, dass man aus, ich glaube, es sind über 100 Auslandsvertretungen, die Liste finden Sie auch auf der Seite der Bundeswahlleiterin, sozusagen seine Wahlunterlagen auch zurückschicken kann über den, also beziehen kann, aber auch zurückschicken kann über den amtlichen Kurier. Da muss man aber sagen, dass die Fristen wirklich sehr, sehr kurz sind. Das heißt, viele der Gemeinden, die ja dafür zuständig sind, die Wahlunterlagen ins Ausland zu schicken, erst nach dem 4., 5., 6. Februar diese Wahlunterlagen versandt haben. Und das ist natürlich, wenn ich in der Schweiz oder in Frankreich oder in Norwegen lebe, weniger ein Problem, weil die Postlaufzeiten vielleicht nicht so lang sind. Aber wenn ich in den USA oder Kanada oder in anderen Orten in Asien lebe, natürlich ein Problem ist, erstmal diese Wahlunterlagen überhaupt zu bekommen. Wir haben auch angeboten, dass Wahlunterlagen über den Kurierweg des Auswärtigen Amtes sozusagen von Deutschland ins Ausland gebracht werden können. Das setzt dann voraus, dass die Wählerinnen und Wähler, wenn sie sich ins Wählerverzeichnis eintragen, und da hat ja diese Bundesregierung in der letzten Legislatur auch, also in dieser noch laufenden Legislatur, Verbesserungen, Vereinfachungen vorgenommen. Man konnte das jetzt online tun, sich ins Wählerverzeichnis einzutragen, aber musste dort eben angeben, dass die Wahlunterlagen nicht direkt an die postalische Adresse im Ausland, sondern an die Kurierstelle im Auswärtigen Amt gesendet werden. Und dann gehen sie über den Kurier an die Auslandsvertretung. Die Auslandsvertretung versendet sie an den jeweils Wahlberechtigten. Sie sehen daraus schon, dass der Kurierweg, das hört sich nach einem schnellen Weg an, und der ist es in manchen Ländern auch, wo die Post nicht so gut ist, aber es ist eben auch ein Umweg, das haben wir auch immer wieder deutlich gesagt, weil die Briefe müssen ja sozusagen von dem Wählenden in einem Land an die deutsche Botschaft, zur deutschen Botschaft gebracht werden. Das ist in einem, wenn ich in Washington lebe, ist das vielleicht eine Autofahrt von 5 Minuten. Wenn ich aber auf der anderen Seite der Vereinigten Staaten lebe, ist der Weg zum nächsten deutschen Generalkonsulat vielleicht ein langer. Und dann werden sie nach Deutschland in die Kurierstelle gesandt und von der Kurierstelle in die wählende Gemeinde. Insofern ist tatsächlich an vielen Orten der Welt wahrscheinlich der, und auch darüber haben wir informiert, der Weg über einen kommerziellen Expressdienstleister, gibt's ja verschiedene, der direktere Weg, in dem man eben seine Wahlunterlagen, wenn man sie erhalten hat, per, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Dienstleister sozusagen direkt an die Gemeinde zurückschickt. Das alles gesagt haben, von vornherein war klar, dass aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen und der kurzen Fristen es da sehr, sehr knapp wird. Und unsere Auslandsvertretungen haben eben gesagt, sehr breit informiert, haben an vielen Stellen auch, es gibt da Beispiele aus Costa Rica, anderen, es geschafft, tatsächlich den Deutschen, die vor Ort waren, den Weg über den Kurierweg sicherzustellen, dass da viele Wahlunterlagen zurückkommen. Aber letztlich sind die kurzen Fristen halt so, dass es auch an vielen Stellen zu Problemen führen wird, die leider aber nicht in unserer Hand liegen.
Zusatz?
Zusatz. Zum einen, warum kann man nicht in der Auslandsvertretung direkt wählen, sondern muss den Umweg über die eigene Gemeinde machen? Und zweiter Zusatz, was ist mit zivilen und militärischen Angehörigen der Bundeswehr, die im Ausland sich befinden? Wie ist es da geregelt?
Ja, kann ich gern auch nochmal zum ersten Teil der Frage, weil zum zweiten Teil müsste das BMVG was sagen. Also es ist einfach gesetzlich nicht vorgesehen. Das gibt es in Deutschland nicht. Gewählt wird in der Gemeinde, wo man, wenn man jetzt im Ausland lebt, zuletzt in Deutschland ansässig war oder zu der man die engsten Verbindungen hat. Das ist im Gesetz geregelt. Es ist ja auch so, wir haben 299 Wahlkreise. Das würde ja bedeuten, man müsste in jeder Auslandsvertretung 299 unterschiedliche Wahlunterlagen vorhalten. Also das gibt's einfach nicht. Insofern gibt es wirklich nur den Weg über die Briefwahl. Wie gesagt, man muss sich in das Wählerverzeichnis in Deutschland eintragen, dann versenden die Wahlgemeinden die Wahlunterlagen. Es ist tatsächlich so, dass dieses Jahr sich, wenn ich die Zahlen, die da von der Bundeswahlleiterin, glaube ich, bekannt gegeben worden sind, deutlich mehr Menschen ins Wählerverzeichnis eingetragen haben als beim letzten Mal. Es waren jetzt, glaube ich, so roundabout 210.000. Unsere Erfahrung, zumindest die Erfahrung der letzten Bundestagswahl, war ja, dass ein Großteil der Auslandsdeutschen in Europa tatsächlich lebt. Also es betraf beim letzten Mal zu 85%, glaube ich, tatsächlich Deutsche, die im europäischen Ausland in unseren Nachbarstaaten lebten. Und da sind die Postlaufzeiten natürlich ein weniger großes Problem als jetzt in anderen Staaten in Asien oder Afrika oder Nordamerika.
Für die Angehörigen der Bundeswehr haben die Vorbereitungen direkt nach Bekanntwerden der vorgezogenen Bundestagswahl begonnen. Vom Verfahren her ist es so, dass die sich im Ausland befindlichen Soldatinnen und Soldaten oder auch vorab schon, bevor sie gehen, belehrt werden, informiert werden, welche Wege stehen ihnen zur Verfügung. Der normale Weg ist, dass die sich ihre Briefwahl beantragen bei ihrem zuständigen, bei ihrer Kommune, bei ihrem Wahlamt, wo sie müssen. Und dann direkt auch angeben, eine Adresse bekommen, die sie angeben, wo dann über die Feldpost das Kontingent direkt angeschrieben wird. Hinzu kommt noch, dass wir, es gab ein Anschreiben an die regionalen oder kommunalen Wahlbehörden, diese Post quasi auch bevorzugt zu behandeln, weil eben längere Laufwege, zum Beispiel Irak, Jordanien, im Grunde auch möglich sind. Und dann erfolgt quasi der Hinweg über die Feldpost. Ausgabe im Kontingent. Wir haben regelmäßig, das habe ich auch schon vor 3-4 Wochen mal dargestellt, regelmäßig verkehrende Luftfahrzeuge und in europäischen Kontingenten Landtransporte, die eigentlich wöchentlich die Kontingente anfahren. Also der stetige Betrieb der Post ist sichergestellt. Und dann geht der Rückweg auch wieder über diesen Rückweg Post und dann in die normalen Wege in Deutschland. Eine Besonderheit sind hier natürlich die Besatzungen der Schiffe. Da muss man ganz klar sagen. Fregattenangehörige, Korvetten, die irgendwo im Nordatlantik sind, werden sie erst mal für ein paar Tage nicht erreichen, so einfach. Hier gibt's aber den Weg über die Flottillen, die Marine, das ist auch dann quasi als Adresse angegeben, bekommt diese Post, plant dann ganz genau, wo ist welches Schiff, mit welcher Liegezeit oder wo gibt's einen Hubschraubertransit. Und dann wird das genauso ausgeplant, dass dieses Schiff mit der Besatzung die Wahlunterlagen bekommt, die angefordert wurden für die jeweiligen Crewmitglieder. Die füllen aus, es gibt einen Rücktransport und dann geht's wieder über den jeweiligen Hafen in die normale Postversorgung, also Feldpost und dann rückwärts im Grunde in das deutsche Postsystem. Also diese Wege gibt es, die sind seit langem erprobt. Zu jeder Wahl haben wir dieses Verfahren und aktuell sind mir auch zum also Stand heute keine Friktionen bekannt.
Herr Polanski noch dazu?
Nee.
Dann sehe ich keine Fragen dazu. Dann habe ich Herrn Münchenberg auf meiner Liste.
Frage ans BMWK. Wie bewertet denn das Ministerium die Tatsache, dass die Gaspreise jetzt auch für den Sommer schon sehr hoch sind? Und welche Rolle spielen dabei die staatlichen Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher?
Zunächst möchte ich feststellen, dass die Versorgungssicherheit absolut gewährleistet ist. Da gab es nie Einschränkungen in der Zeit, seitdem wir die 2022 nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine unsere Gasversorgung umstellen mussten, sind die Flüsse stabil über Norwegen, aber auch über unsere LNGs oder andere LNG-Terminals. Die Speicher sind auch für die Jahreszeit gut gefüllt. Momentan sind die Speicherstände etwas niedriger, weil dieser Winter auch ein bisschen länger oder stärker war als die 2 Winter zuvor. Und hinzu kommt natürlich auch der das Ende des Ukraine-Transits. Dadurch nutzen andere Länder wie zum Beispiel Tschechien und Österreich auch unsere Speicher. Deshalb sind die Speicher etwas leerer, aber derzeit absolut noch im guten Bereich, im nicht kritischen Bereich. Allerdings unterstützen wir aber auch weniger rigide Speicherfüllstandsvorgaben. Wir sind jetzt so auch im Gespräch mit der Europäischen Kommission. Nicht nur wir, auch viele andere Länder unterstützen da unser Ziel. Unsere Auffassung ist, dass mehr Flexibilität dafür sorgen kann, dass der Druck, alle Gasspeicher gleichermaßen zu befüllen, abnimmt und es damit auch zu einer Normalität der Marktverhältnisse und damit auch des Preises kommt.
Zusatz?
Können Sie was sagen zum Stand dieser Gespräche? Bis wann? Wo steht man da jetzt gerade? Also kriegen Sie ganz klar deutliche Signale, dass die Kommission da auch zur Flexibilität bereit ist?
Erste Signale gibt es, aber ich kann Ihnen noch nicht abschließend, schon mal gar nicht, auch keine Zwischenstände sagen, weil wir die Gespräche derzeit in der Tat noch laufen. Die europäischen Füllstandsvorgaben laufen ja auch erst Ende des Jahres aus. Aber die Kommission in der Tat möchte diese Füllstandsvorgaben verlängern. Und da sind wir in Gesprächen, wie erwähnt, aber auch gemeinsam mit vielen anderen Ländern.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen zum Thema Gas? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Herr Kollege.
Eine Frage an Bundesministerium für Umwelt. Adam Gruczewski, Polskie Radio, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Polen. Herr Hebeschleit sagte, dass wir haben heute eine schöne Sonne, aber letzte Woche, das waren Wolken und schlechte Luftqualität in Deutschland. Und das war eine größere Debatte über den polnischen Smog. Hamburg sagte, dass wir haben, dass der polnische Smog ist 25% verantwortlich. Und Niedersachsen 40%. Und Frau Ministerin Lemke auch sagte, dass der Problem, dass wir haben Problem damit mit Polen. Jetzt haben wir eine Mitteilung des polnischen Ministeriums für Klima. Ein kurzes Zitat. Die von anderen Ländern bereitgestellten Daten zur grenzüberschreitenden Luftverschmutzung sind lediglich Schätzungen. Und solche Analysen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Gibt es in Deutschland ein System, der kann genau die Rolle der polnischen Smog in deutsche Luftqualität zeigen? Danke.
Das Umweltbundesamt hat hier tatsächlich ein sehr flächendeckendes Monitoring und kann auch Ursprünge, Ursachen von Feinstaubbelastungen oder Belastungen der Luftqualität feststellen. Wir haben in der Tat eine sehr stabile Inversionswetterlage in der letzten Zeit gehabt. Das heißt, in Deutschland gab es kaum Winde oder Niederschläge. Das Wetter ist dank der Hochdrucklage sonnig und trocken. Und all diese Faktoren führen dann dazu, dass sich Schadstoffe in den unteren Luftschichten sammeln und nicht abgetragen werden können. In den letzten Jahren gab es weniger solche Situationen, da die Winter verregneter waren. Deswegen fällt uns das heute so auf. Deswegen ist die Luftqualität auch so schlecht, zumal wir in der letzten Zeit auch noch Ostwinde hatten und Luftschadstoffe nicht an der Grenze Halt machen, weswegen auch aus Polen nach Deutschland immer wieder Schadstoffe im Moment gelingen. Auch Polen muss wie Deutschland die geltenden Grenzwerte natürlich einhalten. Die EU-Kommission achtet auf die Einhaltung der Vorgaben und ist mit Polen bereits im Austausch über die Luftqualität. Die meisten Feinstäube, die jetzt auch aus Polen kommen, stammen aus den Kohlekraftwerken.
Weitere Fragen dazu? Dann mit Blick auf die Uhrzeit gibt es jetzt noch Fragen, die unbedingt heute geklärt werden müssen. Herr Polanski?
Weil es morgen eine Sitzung des Innenausschusses gibt, die Frage ans BMI, wird Frau Faeser daran teilnehmen? Und was wären dann die Erwartungen, wenn sie dann teilnimmt an diese Sitzung?
Sie wird teilnehmen. Ich will der Sitzung natürlich nicht vorgreifen, deswegen inhaltlich kann ich
jetzt heute mit Ihnen dazu nichts Näheres teilen.
Weitere Fragen zu dem Termin morgen? Das ist nicht der Fall. Dann nochmal die Frage, was heute unbedingt geklärt werden muss. Sie wissen, dass die Hürde jetzt hoch liegt, Herr Kollege.
Ganz schnell, ganz schnell. Es ist ein neues Interview, das der Generalleutnant André Bodemann gegeben hat. Das erscheint wohl morgen in der Zeit. Er fordert erweiterte Befugnisse für die Bundeswehr. Unter anderem will er, dass er leichter Straßen sperren kann im Inland. Also erweiterte Befugnisse für die Bundeswehr im Inland. Ist Ihnen die Forderung bekannt? Ist das eine Privatmeinung oder schließen Sie sich dem als Ministerium an?
Ich kenne das Interview nicht im Wortlaut. Fakt ist, dass General Bodemann als Kommandeur des Territorialen Führungskommandos natürlich eine wesentliche Rolle hat für die Umsetzung des O-Plan Deutschlands. Das haben wir ja schon öfter dargestellt, dass wir hier als Drehscheibe fungieren und auch massiv oder wesentlich für Verkehrsregelung und Transportregelung in Deutschland zuständig sind, wenn es zum Bündnisfall kommen sollte und wir als Drehscheibe für andere Partner transatlantisch oder europäisch in Deutschland dienen müssen. Insofern, wenn es hier Regelungsbedarf gibt, dann ist das eine Analyse des Territorialen Führungskommandos und General Bodemanns. Ich will die gar nicht bewerten. Wir wissen, dass wir natürlich im Bereich Operationsplan Deutschland und Drehscheibenfunktionen noch Regelungsbedarf haben. Das ist richtig, weil diese Aufgabe ist enorm. Sie müssen Versorgungsräume, Sie müssen Tanklager sicherstellen, Sie müssen Straßen auch sperren können. Das kann passieren, wenn Sie große Konvois haben. Und insofern sind die Überlegungen durchaus plausibel und nachvollziehbar, dass sich Generalleutnant Bodemann darüber Gedanken macht.
Dann sind wir durch für heute Nachmittag. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.